Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Die deutschen Bischöfe haben das Heilige Land besucht. Wir machen einen Rückblick auf die Pilgerfahrt der Oberhirten. Die Bischöfe Südosteuropas haben das Thema Mischehen besprochen. Kardinal Peter Erdö erläutert uns mehr dazu. Und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat Moldawien wegen Verletzung der Religionsfreiheit verurteilt. Ein Experte erläutert uns die religiöse Situation im osteuropäischen Land. Herzlich willkommen beim Weltkirchenmagazin. Am Mikrofon begrüßt Sie Mario Galgano. Das und mehr hören Sie gleich nach den Tagesmeldungen mit Silke Schmidt.
Eine Delegation des Vatikans ist zu Gesprächen mit der kommunistischen Führung in Vietnam eingetroffen. Ziel der Gespräche ist eine mögliche Wiederaufnahme der vor über 30 Jahren unterbrochenen diplomatischen Beziehungen. An der Spitze des Teams aus dem Vatikan steht der stellvertretende Außenminister Pietro Parolin. 1975 war es Vietnam gewesen, das die Beziehungen zum Heiligen Stuhl ausgesetzt hatte. Im Land leben 6 Millionen Katholiken, nach den Philippinen die größte katholische Gemeinschaft Asiens. Ein Unbekannter hat vor der wichtigsten armenischen Kirche im europäischen Teil von Istanbul mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Das berichten Kreise aus dem armenischen Patriarchat der Stadt. Der Zwischenfall, bei dem es keine Verletzten gab, ereignete sich unmittelbar nach einem Gottesdienst zum Gedenken an den ermordeten armenischen Publizisten Khan Dink. Der bewaffnete Störer konnte entkommen. Kurienkardinal Walter Kasper hat sich für eine neue Evangelisierung in Europa ausgesprochen. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Anzeiger für die Seelsorge bezeichnet er Deutschland und Europa als Missionsländer, in denen die Verkündigung die oberste pastorale Priorität haben müsse. Der Kardinal warnt davor, angesichts eines zunehmenden Priestermangels bei der sakramentalen Versorgung auf Schein- und Ersatzlösungen zurückzugreifen. Die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands, kurz VELKD, will das Lehrgespräch mit der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz wieder aufnehmen. Das kündigte der Katholikerbeauftragte der VELKD, Landesbischof Friedrich Weber, an. Schließlich habe sich die VELKD für die inhaltliche Arbeit vorgenommen, das zum 500-jährigen Reformationsjubiläum im Jahre 2017 zwischen den Kirchen keine gegenseitigen Verurteilungen in Lehre und Leben mehr wirksam sein sollen. Ein gewisses Erkalten des ökumenischen Interesses sieht Landesbischof Weber allenfalls auf den offiziellen Ebenen. Papst Benedikt XVI. Hat am Montag den sogenannten Primas der Lutherischen Kirche von Schweden, Erzbischof Anders Weyrud, in Audienz empfangen. Der 58-Jährige wurde von seiner Frau begleitet. Über den Inhalt der Gespräche teilte der Vatikan nichts mit.
Erschüttert und auch etwas ratlos, so sind die deutschen Bischöfe am Sonntag nach Deutschland zurückgekehrt. Die Pilgerfahrt der Oberhirten aus 27 Diözesen war einzigartig in der Geschichte der Deutschen Bischofskonferenz, sowie die Eindrücke, die jeder Bischof mit nach Hause in seine Diözese nimmt.
Ich war schon öfters in Yad Vashem, aber es geht mir immer wieder so und es rührt mich fast zu Tränen, wenn ich mir vergegenwärtige, was Menschen antun konnten und meine eigene Nation 6 Millionen Juden systematisch umgebracht hat. Das empört mich innerlich, das macht mich traurig.
Erklärte der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick nach dem Besuch der zentralen Gedenkstätte für die Opfer und Helden des Holocaust in Israel, Yad Vashem. Traurig über die Vergangenheit, erschüttert über die derzeitige politische Situation im Heiligen Land. Aber, so betont Pax Christi Bischof Algermissen,
wir sind nicht parteiisch, wir haben deutlich gemacht, immer wieder auf der Reise, dass wir das Existenzrecht Israels absolut anerkennen und dass wir als deutsche Bischöfe eine besondere Beziehung auch zu dem Volk der Juden und zu Israel, dem Staat Israel haben, selbstverständlich. Bedeutet aber nicht, dass wir auf der anderen Seite blind sind angesichts der Nöte der Palästinenser.
Die Bischöfe besuchten deshalb beide Konfliktparteien. Ein erstes Treffen mit Vertretern der israelischen Behörden, dem Oberrabbiner, mit einem Sprecher der Fatah-Bewegung und mit dem Vizeministerpräsidenten von Israel, Shimon Peres. Danach besuchten die deutschen Oberhirten den Amtssitz des Palästinenserpräsidenten Mahmoud Abbas. Johannes Schröer vom Domradio hat die Bischöfe begleitet, als Kardinal Karl Lehmann das Problem nochmal grundsätzlich zusammenfasste.
Die Israelis haben das Recht, in Frieden in ihrem Land zu leben. Die Palästinenser haben das Recht auf ein freies und souveränes Vaterland.
Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat zurzeit viel zu tun. Er ist dabei, die Regierung der nationalen Einheit zustande zu bringen. Er muss mit der Hamas verhandeln. Und doch fand er Zeit, die katholischen Bischöfe aus Deutschland zu empfangen. Kardinal Lehmann:
Wir freuen uns, wenn es in der nächsten Woche Realität wird, dass Sie eine dauerhafte, stabile Regierung bekommen werden und dass ein drohender Bruderkrieg vermieden werden kann.
Also ich fand das im höchsten Maße erstaunlich, dass er das noch gemacht hat hier. Es scheint deutlich zu sein, dass er einen ganz großen Wert auf unseren Besuch gelegt hat und dass dieser Besuch dieser 27 Deutschen und der Zusammenbischöfe für ihn sehr, sehr wichtig war.
Bischof Heinz-Josef Algermissen aus Fulda ist der deutsche Pax Christi-Bischof.
Was ich jetzt eben erfahren habe, war im höchsten Maße für mich eine Ernüchterung.
Nach den Gesprächen mit den palästinensischen Politikern zeigt sich Bischof Algermissen tief besorgt um die Situation im Land.
Dieses hier war mir nochmal wieder klar, wie hoffnungslos die Situation ist, wenn das so weitergeht, dass Israel in die Autonomiegebiete so eingreift und die Mauer mitten hinein schiebt, als wenn man ein Messer in das Fleisch hineinschiebt.
Gerade die Mauer, die von den Israelis rund um die Palästinensergebiete gebaut wurde, ließ unauslöschliche Erlebnisse bei den Bischöfen wach werden. Diese Mauer muss übersprungen werden, so der Kölner Erzbischof Kardinal Meissner.
Fragen Sie mich da gar nicht. Die letzte Nacht war ein Albtraum. Ich habe nicht gedacht, dass sich sowas wiederholt.
Joachim Kardinal Meissner war, bevor er nach Köln kam, Erzbischof in der geteilten Stadt Berlin.
Wir haben das natürlich hautnah. Ich bin ja bis 89 zehnmal im Monat hin und zurück gefahren und habe diesen ganzen Schwachsinn immer wieder erleben müssen, dass man Menschen separiert, als wenn das macht man bei Tieren, aber bei Menschen doch nicht. Und das tut schon weh.
Der Kölner Kardinal steht nachdenklich vor der Mauer, die Israelis um die Stadt Bethlehem gezogen haben. Die Mauer ist aus grauem Beton und noch viel höher als die in Berlin. Kardinal Meissner ist erschüttert. Er mag kaum darüber sprechen.
Ich habe mir mal jetzt gestern die Nacht so gedacht, der an den Psalm mit meinem Gott springe ich über Mauern. Und wie wäre die Berliner Mauer, die überwunden worden ist, so wird auch die fallen. Sowas hat keinen Bestand.
Ist der Kölner Kardinal überzeugt. Bei ihm steht der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Auch er ist erschüttert.
Ein Glück, dass wir den Himmel, dass wir uns den nicht absperren können, dass wir wenigstens noch den Himmel nach oben frei haben.
Es geht immer um dasselbe Prinzip, dass Recht und Gerechtigkeit doch nicht mit den Füßen getreten werden darf. Und von daher bin ich dankbar, in Yad Vashem gewesen zu sein. Und bin auch dankbar, in Ramallah gewesen zu sein.
Bischof Hanke will kein Blatt vor den Mund nehmen. Natürlich, sagt er, müssen wir darauf aufmerksam machen, dass diese Mauer der Israelis Unrecht ist.
Es geht zunächst einmal darum, in der politischen Öffentlichkeit, auch in der politischen Weltöffentlichkeit, aufmerksam zu machen, dass hier etwas aus dem Lot geraten ist und weiter aus dem Lot gerät. Da geht es nicht um den moralischen Zeigefinger. Bei den Israelis steckt ja genauso Angst dahinter. Die Mauer ist ja auch ein Mahnmal der eigenen Angst der Israelis.
Die deutschen Bischöfe haben auf ihrer Reise durch das Heilige Land viel und oft mit Jugendlichen gesprochen. Mit palästinensischen Christen, ganz spontan, vor einer Kirche zum Beispiel.
Die mich gefragt haben, wo wir denn herkämen, wer wir sind. Und ich ihnen erzählt habe, wir sind Bischöfe aus Deutschland und wir kommen hierher, um ihre Situation kennenzulernen und auch ein Stück weit Solidarität zu zeigen. Ja, da gingen plötzlich die Augen auf, die haben geleuchtet. Da fingen diese Kerls an zu sagen, danke, danke.
Dann geraten Bischöfe und Jugendliche ins Plaudern. Und was Bischof Hanke dabei von den jungen Menschen in Bethlehem erfährt, macht ihn wütend.
Aber wenn die mir jetzt erzählen, sie sind seit Jahren nicht mehr am Meer gewesen, wir haben uns unterhalten über die Art und Weise, wie sie ihre freie Zeit gestalten. Dann haben die mir gesagt, da gibt es nicht viel innerhalb der Mauer. Da kann man ein bisschen Sport machen, sich treffen und das ist es schon. Keine Bewegungsfreiheit, keine Zukunft.
Aber ist die Mauer, die die Israelis gebaut haben und immer noch bauen, nicht auch gerechtfertigt? Schließlich gibt es Terrorismus und Selbstmordattentäter.
Für das, was hier läuft, ist ja eigentlich der Terrorismus noch relativ gering. Wenn Sie mal bei 60% Arbeitslosigkeit und bei der Situation hier in Bethlehem, haben Sie mit den jungen Menschen geredet, die keine Zukunft haben?
Nach den Erfahrungen im Heiligen Land denkt Bischof Hanke darüber nach, dieses Thema vielleicht im Osterbrief der katholischen Bischöfe im kommenden Jahr anzusprechen. Wir müssen doch den Mund aufmachen, fordert er.
Kann ja wohl nicht sein, dass das Lebensrecht so brutal durchgesetzt wird, dass andere eben nicht mehr leben können oder nur noch schwer leben können.
Und hier ist es besonders schmerzlich. Da fällt das Unheilige im Heiligen Land ganz besonders auf. Und gerade wenn es um eine solche Brutalität geht wie Mauern.
Joachim Kardinal Meissner wiederholt den Psalm noch einmal. Mit meinem Gott springe ich über Mauern. Dieser Psalm hat uns damals in der DDR geholfen, sagt er.
Ich bin ja kein Anfänger in Sachen Mauern. Das assoziiert für mich eines meiner schmerzlichsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, nämlich mit der schrecklichen Diktatur und die vielen Menschen, jungen Menschen, wirklich die Zukunft genommen haben.
Die Bischöfe sind betroffen, aber ein Wunsch der Pilgerfahrt ist in Erfüllung gegangen. Die Christen im Heiligen Land haben den Besuch der deutschen Bischöfe als klares Zeichen der Solidarität verstanden. Dies betonte Kardinal Karl Lehmann in seiner Schlusserklärung. Die Beziehung zwischen Orthodoxen und Katholiken beschränkt sich nicht nur auf eine theologische Ebene. Es gibt auch zahlreiche Mischehen von Orthodoxen und Katholiken. Probleme gab es beispielsweise im Balkan. So war es im einzigen Vielvölkerstaat Jugoslawien zwar nicht danach gefragt worden, ob der ausgesuchte Ehepartner Serbe und somit Orthodoxe oder Kroate und somit Katholik war. Im jüngsten Bürgerkrieg Anfang der 90er Jahre entschied die ethnisch-religiöse Zugehörigkeit plötzlich über Leben und Tod. Die Bischöfe Südosteuropas haben sich in der vergangenen Woche in der rumänischen Stadt Oradea getroffen, um über dieses Problem zu sprechen. Der Präsident der Europäischen Bischofskonferenzen CCEE, Kardinal Peter Erdő.
Diese Fragen sind in diesem Raum, in diesem südosteuropäischen Raum, sehr aktuell, weil zwei wichtige Länder, Rumänien und Bulgarien, in die Europäische Union eingetreten sind. Und auch die anderen Länder bereiten sich vor auf die Union. Das heißt, die staatliche Gesetzgebung ändert sich ziemlich stark, auch in Fragen Ehe und Familie. Die Begriffe werden geändert sehr oft und diskutiert man über die Fragen, die auch im Westen sehr viel diskutiert werden.
Kardinal Peter Erdő nennt auch die konkreten Schwierigkeiten beim Namen und zählt Beispiele auf.
Wenn die Eheschließung in der orthodoxen Kirche erfolgt, geschieht es manchmal, dass der orthodoxe Priester die katholische Partei nochmals tauft und so als orthodox betrachtet. Oder manchmal wird ein Dokument gefordert oder unterzeichnet, wo die katholische Partei einfach seinen Übertritt in die orthodoxe Kirche erklärt. Zum Beispiel in Griechenland gibt es viele Katholiken, die Einwanderer sind oder Gastarbeiter und nicht ganz gut die griechische Sprache kennen. Dann unterschreiben sie ein Dokument, ohne genau zu wissen, was dies bedeutet. Das kann aber natürlich Gewissensschwierigkeiten verursachen später.
In Südosteuropa leben auch zahlreiche Muslime. Somit treten auch Mischehen zwischen Christen und Muslimen ins Blickfeld.
Es war für mich eine Überraschung, dass die Eheschließungen zwischen Christen und Muslimen in dieser Region sehr selten sind. Wahrscheinlich, weil die islamische Tradition dieser Region eine Mischehe praktisch für unmöglich hält. Das heißt, entweder soll die katholische Partei den Glauben verlassen oder kommt die Ehe nicht zustande.
Papst Papst Benedikt hat die Religionsfreiheit immer als einen wichtigen Teil der Menschenrechte bezeichnet. Der Papst hätte im Augenblick nicht viel Freude an Moldawien. Das zwischen den Flüssen Dniester und Prut liegende Land ist nämlich wegen Verletzung der Religionsfreiheit verurteilt worden. Moldawien habe sich zu Unrecht geweigert, eine christlich-orthodoxe Religionsgemeinschaft zu registrieren, urteilte der Europäische Menschenrechtsgerichtshof vergangene Woche in Straßburg. Die Gemeinschaft habe auch keine Möglichkeit gehabt, gegen die Nichtanerkennung ausreichende juristische Schritte zu unternehmen. Moldawische Gerichte hatten der Religionsgemeinschaft zwar ebenfalls Recht gegeben, es gelang ihr aber nicht, die Urteile gegenüber dem Staat durchzusetzen. Moldawien ist bei uns relativ unbekannt, auch was die religiöse Landschaft betrifft. Der Moldawien-Experte Florian Küchler schreibt im Augenblick eine Doktoratsarbeit an der Universität Cambridge. Seine Einschätzung über das osteuropäische Land:
Insgesamt gibt es laut der moldawischen Verfassung eine Religionsfreiheit. Und dies wird generell auch praktisch so umgesetzt. Das heißt, man hat Glaubensfreiheit, keiner wird wegen seines Glaubens irgendwie verfolgt. Missionstätigkeiten sind prinzipiell erlaubt. Die größte, also die moldauisch-orthodoxe Kirche, bevorzugt, obwohl es keine offizielle Staatsreligion gibt. Dann erhält zum Beispiel der Metropolit, das hält einen Diplomatenpass und auch andere Würdenträger dieser Kirche erhalten Diplomatenpässe. Außerdem hat die moldauisch-orthodoxe Kirche im großen Stil Besitztümer zurückbekommen, welche vom Sowjetregime enteignet wurden. Ja, und andere Kirchen sind halt nicht so weit bevorzugt worden. Unter anderem halt diese bessarabisch-orthodoxe Kirche, die ja sagen, sie wären die eigentliche ehemalige rumänisch-orthodoxe Kirche in Moldau.
In Moldawien wurde nun die bessarabisch-orthodoxe Kirche nicht anerkannt. Eine Rolle spielt dabei das Nachbarland Rumänien. Florian Küchler kennt die Hintergründe dazu.
Die moldauisch-orthodoxe ist die offizielle erklärte Nachfolgeorganisation der ehemaligen rumänisch-orthodoxen Kirche. Moldau hat ja mal zu Rumänien gehört. Und die bessarabisch-orthodoxen, das sind eine Abspaltung davon, die sich nach dem Ende des Kommunismus abgespalten haben und gesagt haben, dass die moldauisch-orthodoxe Gemeinde nicht wirklich die Nachfolge ist, weil sie zu russifiziert sind, weil sie mit dem Kommunismus Kompromisse gemacht haben, teilweise auch der kommunistischen Regierung der Sowjetunion geholfen haben und so weiter und haben sich deswegen abgespalten.
Die Beziehung der bessarabisch-orthodoxen mit der moldauisch-orthodoxen Kirche steht somit im Mittelpunkt. Doch geht es nicht in erster Linie um religiöse Fragen.
Das hat folgenden Grund, das muss man politisch verstehen, nicht religiös. Also religiös gibt es im Prinzip gar keine Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen. Gottesdienst ist komplett gleich und die Glaubensfragen auch. Es ist eine rein politische Frage. Die bessarabisch-orthodoxe Kirche ist dadurch, dass sie sagen, wir sind die wirklichen Nachfolger der rumänisch-orthodoxen Kirche, sind sie sehr pro-rumänisch. Und wenn man weiß, dass in Moldau die rumänische Volksgruppe die größte Volksgruppe ist, dann kann man ja verstehen, dass Rumänien vielleicht einen gewissen Anspruch auf dieses Land hat und auch erhebt und dass es den Moldauern nicht sehr gefällt. Das heißt, sie diskriminieren diese Kirche aus politischen Gründen, um damit den rumänischen Anspruch gegen Moldaus Souveränität, auszuräumen, sagen wir mal.
Das war unser Blick auf die aktuellen Entwicklungen der Weltkirchen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten würden. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.